Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 29. Shane sitzt immer noch mit seinen Eltern im Restaurant und seine Mutter hat ihm ja gerade den vermutlich neuen Werbepartner Rolex vorgestellt, der ein etwas längeres Kompliment, würde ich es jetzt erstmal nennen, für ihn übrig hatte, in einer E-Mail vermute ich mal. Und jetzt sagt sie gerade, dass sie geschrieben haben, dass er ja smart, serious und handsome ist. Und das Wort handsome, also hübsch, schön, das bezeichnet sie als absolute Untertreibung, wenn es um ihren Goldjungen Shane geht. Also, und wir hatten es ja in der letzten Minute beendet mit, dass Shane so ein bisschen beschämt aus dem Bild guckt wegen dieser ganzen Wörter, die auf ihn einprasseln. Und an diesem Moment, finde ich, guckt er ganz besonders beschämt zur Seite, dass seine Mutter jetzt sagt, handsome würde nicht ausreichen, um ihn zu beschreiben.
Naja, sie hat ja aber auch recht.
Ich sag mal, sie hätte recht, wenn sie Hudson Williams beschreibt. Shane hat ja nun durchaus, also
die Haare,
diese
schon wieder,
Frisur,
ne?
Gerade, ja. Mit diesen vier, dieser Pony, der sich so vierteilt gerade, wie er sich da auf seine Stirn legt.
Ach, er ist so ein Cutie-Patootie. Guck ihn dir doch mal an.
Genau, und in der E-Mail von Rolex heißt es außerdem, und hier wird es jetzt vielleicht auch kritisch, würde ich sagen, he will be hockey's most significant ambassador in a generation. Also er wird der herausragendste, bemerkenswerteste Botschafter im Hockey sein in seiner Generation. Da haben wir natürlich 100 Dinge drin in diesem Satz jetzt, ne? Also einmal dieses, wenn er es ist, ist es Ilja auf jeden Fall nicht. Also wir haben wieder die Rivalität, die aufgemacht wird. Und wir haben natürlich das, dieses Ding, was wir schon hatten, als er mit Juna auf der Tribüne saß, dass es immer wieder darum geht, dass er jetzt nicht einfach nur ein Hockeyspieler sein darf, sondern er muss ein Botschafter sein. Er hat Dinge zu erfüllen, er hat ein Vorbild zu sein. So.
Ja, und also besinnen wir uns auch nochmal zurück auf dieses, wo Montreal ihn vorstellt. Und dann haben sie ja irgendwie dieses Gespräch mit dem, weiß nicht, Präsidenten und so. Und der meinte so, ja, wir finden es so geil, dass er Asiate ist. Und ist Rolex wirklich auch so seltsam und sagt, oh, wir finden es so gut, dass du Asiate bist. Also diese Pseudodiversität, dieses latent rassistische, also das, sehr unangenehm.
Sie sind halt geschickter im Ausdrücken. Sie sagen es nicht so, wie es der Eishockey-Typ gesagt hat. Aber ich würde sagen, mitschwingen tut's.
Nennt man das eigentlich auch Diversity-Washing dann, wenn Marken sich mit sowas profilieren? Eigentlich schon ein bisschen, oder?
Könnte man schon, würde ich sagen, so bezeichnen. Wahrscheinlich hat man es in den frühen 2010ern noch nicht so genannt, aber mit heutiger Perspektive, würde ich sagen, könnte man das so nennen.
Ich glaube, an der Stelle wird dann auch so absichtlich so ein bisschen gebrochen. Also wir haben ja in der vorherigen Folge schon angedeutet, dass wir hier eigentlich zwei Gespräche führen. Und David fragt dann im Gespräch, ist Rolex on YouTube? Also er ist noch beim YouTube-Thema gefangen. So wie wir das jetzt gerade auch so hergeleitet haben, habe ich so den Eindruck, es ist vielleicht sogar auch wirklich Absicht, um vielleicht den Kontrast auch zu zeigen. Wir wissen ja den Grund, warum Shane auf YouTube war, und das war Ilja. Das heißt, wir haben hier einmal so wieder diesen Raum und diese Sphäre, wo wir über die Karriere von Shane Hollander sprechen. Und mit im Raum schwebt, glaube ich, dass das Gespräch sich eigentlich zwischen David und Shane um Ilja dreht. Ohne dass David das weiß, aber Shane weiß es schon irgendwie. Und ich glaube, das macht den Kontrast vielleicht auch noch mal größer, eben, dass Ilja das wahrscheinlich nicht ist und Shane schon aus Sicht von Rolex. Und deshalb jetzt gefragt wird, ist Rolex on YouTube? Lisa, was sagst du denn dazu? Ist Rolex on YouTube?
Rolex ist noch nicht on YouTube. Also wir sind da gerade, glaube ich, so im November 2010. Und tatsächlich wurde der Rolex-YouTube-Kanal erst im Februar 2012 erstellt. Also noch ist Rolex not on YouTube.
Aber Shane beantwortet die Frage ja auch nicht.
Wahrscheinlich wird es Shane auch nicht wissen.
Also Shane antwortet ja, dass YouTube ein Videoportal ist, eine Video-Website sozusagen. Und da schwingt auch wieder dieses mit so, warum fragst du mich das? Was soll denn ein Armbanduhrhersteller auf einer Video-Website? Also wir sind ja lange vor der Zeit, wo es irgendwie viralen Marketing-Content gab, den irgendwelche Firmen gemacht haben, sondern wenn, dann gab es halt Werbespots, die irgendwie ausgestrahlt wurden. Und da ist eher wieder so ein, da ist eine Frage im Raum, von der Shane nicht so richtig versteht, warum sie gestellt wurde.
Vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal einen kurzen Mini-Deep-Dive zu Rolex machen, ohne jetzt irgendwie groß das vorbereitet zu haben. Aber so für das Jahr und für die Zeit finde ich das schon krass, dass die halt, dass Rolex, diese große, luxuriöse Uhrenmarke, halt einen Eishockeyspieler so als Ambassador pickt. Weil eigentlich gehört Rolex eher so in die Richtung snobbischer weißer Sport, ohne da jetzt irgendwie irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber
Tennis.
Ja, zum Beispiel Tennis. Roger Federer ist ein Ambassador, ist auch 2010 schon Ambassador für Rolex gewesen, das habe ich nachgeguckt. Die machen super viel Werbung im Bereich Segeln, Motorsport. Und jetzt muss ich ja nochmal kurz gucken, weil meine Notizen mich im Stich lassen. Reiten, das war das Wort, was mir fehlte. Also, also das finde ich ist schon so, wenn man sich das überlegt, okay, jetzt kommt halt dieser kanadische, asiatischstämmige Eishockeyspieler daher und wird halt auch noch von Rolex damit reingezogen, zu einer Zeit, wo halt Tiger Woods auch Rolex-Ambassador war oder halt ein Roger Federer. Das ist dann schon irgendwie schon krass, so wenn man sich das im versucht nochmal im Kontext so anzuschauen.
Tiger Woods, auf den er ja sogar auch schon mal angesprochen wurde.
Stimmt.
Wenn wir uns zurückerinnern in dem Interview, was Ilja auf seinem Fernseher angeschaut hat. Ja, wenn Rolex nicht auf YouTube ist, was ist denn sonst so 2010 auf YouTube los? Lisa, ich habe gehört, du hast dich da ein bisschen ins Rabbit Hole begeben.
Nein, also nicht ins Rabbit Hole. Ich dachte nur so, ne, also er sagt irgendwas so von wegen, ja, wir kommen ja gleich dazu irgendwie, was er sich so angeschaut hat. Und dann habe ich mal überlegt, was habe ich eigentlich 2010 auf YouTube geguckt? Und dann ist mir erstmal eingefallen, oh, da hat Gronkh angefangen, Let's Plays zu machen. So, ne, also jetzt so aus der deutschen Sicht. Aber ich habe mal so geguckt, ne, was war damals so? Und YouTube hat erst 2010 tatsächlich dieses Thumbs Up, Thumbs Down, also dieses Voting-System sozusagen, eingeführt. Und 2010 konnte man tatsächlich schon 4K-Videos hochladen.
Krass, konnte man die schon filmen 2010?
Ja, das ist ja, ich war auch ein bisschen überrascht.
Haben wahrscheinlich nur Filmstudios gemacht, die Trailer hochgeladen haben oder so.
Safe, safe. Nee, so der größte YouTuber weltweit, das war Ray William Johnson. Erinnere ich mich auch, weil ich hatte einen Mitbewohner, der wirklich so dreimal die Woche so: Jetzt darfst du dich stören, weil die neue Folge von dem ist draußen. Der hat also Reaction-Videos auf virale Clips gemacht. Genau, und was so super viel geklickt wurde, waren natürlich Musikvideos. Ganz vorne war Justin Bieber, Baby. Dann war 2010 auch der Trollolololo-Mann, an den sich vielleicht ein paar... Der hat dieses lalalalalalalalalala. Dieser Russe, der vor dieser beigen Wand steht und den Trollololo-Song singt. Nein?
Das sagt mir gar nichts, aber ich werde es verlinken.
Also ich, safe wird Christopher sagen, was? Du kennst ihn nicht? Aber vielleicht kennst du die Annoying Orange. Also
auf jeden Fall.
Also diese Orange mit dem seltsamen Gesicht, die wirklich annoying ist. Ansonsten, was halt noch total gut ging, war so die Band OK Go, die macht ja immer sehr spezielle Musikvideos. Das sind die vier Jungs mit dem Video, wo sie auf Laufbändern sind und darauf eine Choreografie machen. Mhm. Aber es ist nicht das, was total viral ging, sondern ein Musikvideo, wo sie eine Rube Goldberg-Maschine gebaut haben. Also einfach so eine kleine, sinnlose Maschine, wo einfach Kettenreaktionen passieren. Und auch der Trailer zum dritten Twilight-Film war so mit das meistgeklickteste und aber auch ein Werbefilm. Also Rolex hätte sich da echt mal eine Scheibe abschneiden können, weil der Old Spice-Werbefilm, wo so ein Mann auf dem Pferd sitzt, wurde super viel geklickt. Also ich weiß auch nicht.
Das hätte auch Hudson Williams oder Shane Hollander sein können.
Ja, bitte gerne.
Mann auf dem Pferd im Old Spice-Werbefilm.
Mit oben ohne. Hallo. Nehme ich. Insgesamt ist halt 2010er YouTube echt so eine Mischung aus Musikvideos, irgendwie Comedy-Bits, ein paar Parodien und vor allem so sag ich mal, Home-Videos, wo Leute irgendwas filmen und so völlig ausrasten. So, boah, guckt euch das an. Also zum Beispiel gibt es da tatsächlich einfach so einen Mann, der sich 3 Minuten so richtig hart übertrieben aufregt, dass er gerade irgendwie einen doppelten Regenbogen filmt. Also es hört sich wirklich so an, als würde Jesus vom Himmel steigen und diesen Doppelregenbogen da machen. Der rastet völlig aus. Naja, egal. Das war YouTube 2010.
War es nicht auch noch ein bisschen diese, ich habe es leider gerade nicht gefunden, es gab so Mashup-Videos, also ich glaube, da drin habe ich mich 2010 bewegt, wo halt diese ganzen Pop-Songs aneinandergereiht wurden, weil die immer die gleichen 3 Chorde hatten. Und dann, es war so ein Geschwisterpaar, glaube ich. Sie hat, glaube ich, gesungen und er saß am Piano und dann haben sie immer so geile Mashups gemacht von den ganzen Popsongs. Es war für mich sehr eindeutig eigentlich so 2010 auch rum. Das waren auf jeden Fall die Videos, die auch so viral waren zu der Zeit.
Also es gibt natürlich von Axis of Awesome den 4-Chord-Song. Aber ich glaube, das war...
Nein,
doch, kommt auch hin von der Zeit, war auch 2010.
16 years ago. Krass. Ja.
Sehr gut, Tami.
Oh, das ist für mich so Peak 2010. Ich weiß auch nicht warum. Das ist auch geil.
Mega.
Das ist auch geil.
Das alles hätte Shane Hollander gucken können, statt das Interview von Ilja Rosanoff. Ja. Stellt euch vor, Shane Hollander guckt die Annoying Orange.
Nein.
I can't.
Nein. Nee, My sweet summer child, nein.
Nein, glaube ich auch nicht. Also das alles ist YouTube und trotzdem sagt David auf die Erklärung, es ist seine Videoseite, I'm not convinced I know what any of those words mean. Also er stellt sich sehr, sehr, ich will nicht sagen dumm, aber sehr ungebildet, was dieses Thema angeht und scheint aber wirklich ernsthaft interessiert, weil als Yuna so ein bisschen abwinken will, sagt er, nee, ich will das jetzt schon wissen, ich bin interessiert, I'm trying to keep up, also ich will hier mit der Jugend und dem, was unseren Sohn beschäftigt, Schritt halten.
Ist nicht das Witzige noch an der Situation? Eigentlich fragt er ja, ist Rolex on YouTube? Und Shane antwortet auf die erste Frage, nämlich, what is YouTube, was wir in der vorherigen Minute hatten. Also es ist auch nochmal so, diese Parallelität der Gespräche wird auf jeden Fall krass aufgemacht, indem dann auch noch irgendwie zeitversetzt geantwortet wird.
Und ich dachte tatsächlich bei diesem Gegenshot, dass mir ein Filmfehler aufgefallen ist, aber Jacob Tierney und Co. machen keine Filmfehler. Weil Yuna hat nämlich auf einmal eine Brille auf, für mich an dem Punkt auf einmal, eine fette, fette Hornbrille, die sie sich aber aufsetzt, wenn wir in deren Gegenshot wieder sind. Also quasi davor schon setzt sie sich die Brille auf und man sieht es auch, aber wenn man nicht drauf achtet, so wie ich in dem Fall, denkt man, ha, Fehler, aber nein, hier passieren keine Fehler und alles. Fast alles ist intentional.
Ja. Ich finde es auch so cute, was für eine riesengroße Lesebrille sie hat.
Ja.
Also unauffällig ist anders.
Auf jeden Fall.
Ja.
Passt aber irgendwie so auch in die Zeit, finde ich. Also es ist trotzdem, da haben wir an anderen Stellen schon drüber gesprochen, so von den Klamotten her passt das irgendwie. Es sieht modern aus und es sieht nicht altbacken aus, aber es passt trotzdem in die Zeit so. Vom Ding her.
Und ist es etwa eine Parallele zu ihrem Sohn? Man weiß es nicht.
Du meinst, der auch eine Lesebrille aufsetzt? Mhm. Wenn sie eh schon beim Thema Videos auf YouTube sind, bleiben sie jetzt auch noch dran und jetzt erklärt Shane auch noch David, was eigentlich ein Rabbit Hole ist. Nämlich, man guckt ein Video und wird dann zum nächsten Video weitergeleitet und klickt dann drauf und bleibt drin. Ich sag mal so, auch da merkt man, es ist 2010, weil es fällt nicht das Wort Algorithmus, um zu beschreiben, wie ein Rabbit Hole funktioniert. Das wäre im Jahr 2026 safe anders. Damals hat man sich wirklich noch einfach von so hübschen Empfehlungen, die vielleicht wirklich ähnliche Videos sind, am Ende von so einem Video weiterleiten lassen in seine Rabbit Holes.
Ich finde es ganz witzig eigentlich, dass sie das Wort Rabbit Hole da nehmen, weil ne, a Rabbit Hole, going down the Rabbit Hole, das kennt man ja aus, sag ich mal, Alice im Wunderland. Und da ist es ja einfach, man folgt dem Kaninchen und weiß einfach nicht, was passiert, also so ein Eintauchen ins Unbekannte. Und das kannst du ja 1:1 auf Shane irgendwie münzen, ne? Also Shane taucht quasi mit Ilja ab ins Unbekannte, in seine homosexuelle oder bisexuelle Ader und ja, verliert sich halt auch so ein bisschen in Ilja. Ja, das fand ich irgendwie nochmal so ein netter Kniff, dass man da eine Parallele sehen kann.
Ja, Ilja ist in vielen Punkten sein Rabbit Hole sozusagen.
Ja.
Ja, und dieses Gespräch geht dann noch eine Weile so weiter und Yuna sagt, dass sie, also sie ist, ne, im Gegensatz zu David, der sich gerade erklären musste, was ein Rabbit Hole ist, sagt sie, I'm going down these rabbit holes all the time. Also ich mache das auch, also mir passiert es auch immer mit diesen Videos und dass ich sie gucke. Und dann geht es darum, was denn so der Inhalt von so Rabbit Holes sein könnte. Und dann, das ist ja mein Liebstes an dieser Minute, über die wir gerade sprechen, sagt er zum Beispiel, so ein Rabbit Hole könnte sein, unlikely animals becoming friends. Und ich meine, ja, Tiervideos, fair point, waren von Anfang an, glaube ich, auch ein Ding auf YouTube und so. Aber hier geht es natürlich eigentlich gerade um unlikely hockey players becoming friends or friends with benefits or whatever that is. Und das finde ich schon sehr charmant, dass das die Formulierung oder dass das Rabbit Hole ist, was ihm einfällt in dem Moment.
Ich habe so im Heated Rivalry Reddit so, da habe ich meine Rabbit Holes immer mal wieder her. Da hat jemand die These aufgestellt, dass Shane dieses Videogenre vorschlägt, um mal so ein bisschen vorzufühlen und so ein bisschen seine Eltern mal zu testen und zu gucken, wie sie denn auf diese Metapher irgendwie so reagieren, weil er ja, das haben wir ja auch eben besprochen, ja auch immer mehr und mehr ins Becoming kommt, also immer mehr sich mehr und mehr jetzt im Verlauf der ganzen Serie mit seiner queeren Identität auseinandersetzen wird. Weil wir haben ja gesehen, dass er keine Videos geguckt hat, wie er sie beschreibt. Nämlich zum Beispiel, was weiß ich, was hat er gesagt? Hase und Schlange, glaube ich.
Schlange und Baby,
genau. Das ist auch völlig absurd, aber gut. Ob das vielleicht auch so ein kleines Easter Egg ist, was da so ein bisschen versteckt wurde, um das schon mal so ein bisschen vorzuschaduern.
Also ist Ilja die Schlange und Shane ist das Baby?
Nee, wenn es darum geht, das müsste ja eigentlich eher so ein kanadischer, so eine kanadische Hirschkuh, Moose und ein Bär sein oder sowas.
Bär ist ja, schlägt er einmal vor, ja. Tiger und Bär ist eines der Paare, die er vorschlägt. Und Kuh und Ente.
Ich finde, es zeigt schon auch noch, also es beschäftigt Shane auf jeden Fall, so glaube ich, dieses Thema Unlikely Animals Becoming Friends.
Mhm.
Und ich glaube auch nicht, dass es von irgendwo herkommt, dass er das so aufzählt. Ich glaube, er hat sich irgendwo durch damit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob er sich auch solche Videos wirklich angeguckt hat. Ich würde auf jeden Fall die These unterstützen, dass er auch testet, wie seine Eltern darauf reagieren. Aber ich glaube, es soll auch so ein bisschen auf einer Metaebene zeigen, es beschäftigt ihn auch. Was eben das sein kann, was zwischen ihm und Ilja da eigentlich ist.
Und ein bisschen passt ja auch die Reaktion dann da drauf, ne? Also auf diese Theorie, dass das was ist, was er testet. Und seine Eltern reagieren sehr unterschiedlich in dem Moment. Yuna schlägt vor, dass er sich lieber mit Hockey-Rabbit-Holes beschäftigen soll, während David sagt, er findet es schon auch wichtig, sich sowas anzugucken, denn Relationships could go sideways pretty fast. Also Beziehungen können auch schnell irgendwie den Berg runtergehen und Probleme machen. Und also er lässt sich so ein bisschen ein auf dieses Beziehungsding, was Shane hier anteast und Yuna nicht so richtig.
Ja, Snake and a Baby, hallo, das kann aber sowas von schnell sideways gehen.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja auch schlussendlich die Bestätigung, dass wir hier eigentlich über die gleiche Sache reden. Weil Yuna schlägt ihm vor, eben sich lieber mit Hockey zu beschäftigen. Aber wir sprechen ja eigentlich gerade schon über Hockey, nur sie weiß es halt nicht.
Mhm.
Und wir sprechen auch über Relationships hier gerade, aber sie wissen es halt nicht. So, es ist so dann die Conclusio davon, von dem, was wir davor eigentlich schon aufgebaut haben. Ich muss übrigens sagen, ich finde auch in der Szene auch noch so einen guten Moment, als Shane auch noch so einwirft, so, of course you do, Mom. Als sie so sagt, ja, sie landet auch in so, irgendwie ist das so cute, wie er dann so sagt, so, of course you do, Mom. Weil es auch, glaube ich, spiegeln soll wieder so, sie sind halt so alike irgendwie so. Aber irgendwie ist auch die Reaktion so witzig, ist so süß dazwischen geschoben irgendwie so.
Ja, und jetzt sind wir ja quasi schon kurz vor Schluss dieser Minute und wir sind tatsächlich, wir haben ja am Anfang berichtet, dass es so zwei verschiedene Perspektiven gibt, zwischen denen es hier immer hin und her springt, und wir sind jetzt die zweite Hälfte dieser Minute, also die letzten 30 Sekunden, komplett auf der Perspektive, wo wir Shane ins Gesicht gucken, während dieses Gespräch stattfindet. und wie unsere Kamera wieder so eine Fahrt auf ihn zumacht dabei. Und das wird jetzt gegen Ende der Minute, finde ich, nochmal super relevant, dass diese Perspektive gewählt wurde, weil jetzt der Moment kommt, wo Yuna sagt, naja, das letzte Video, auf das sie geklickt hat, das war eins von Ilya Rosanov. Wir wissen natürlich als Zuschauende, dass das das Video ist, was auch Shanes Rabbit Hole war, wegen dem er zu spät kam. Und man sieht halt so krass, wie sich Shanes Blick verändert in dem Moment, wo sie dieses Thema anspricht. Und wie irgendwie, also er versucht schon noch zu lächeln, aber er kriegt wieder diese Freeze-Momente im Gesicht, die wir auch schon an anderen Momenten der Serie besprochen haben. Also er ist voll, er merkt, ich muss jetzt aufpassen, was ich als nächstes sage, weil er irgendwie wahrscheinlich Angst hat, sich zu verplappern und so. Und überhaupt, dass das Thema jetzt wörtlich auf dem Tisch liegt und nicht mehr nur auf einer Metaebene, das sehen wir alles in seinem Gesicht passieren gerade. Ach Gott, wenn ich ihn mir schon wieder angucke, ja, wie er dann da die Augenbrauen so runterklappt dabei und versucht irgendwie normal zu gucken und nicht zu paniken. Ja.
Ja, er schluckt auch. Man sieht auch wirklich so das Schlucken, das Runterschlucken, was man bei Nervosität ja oft mal ganz gerne macht. Mal wieder großartiges Schauspiel von Hudson W.
Im Buch gibt es tatsächlich auch so eine Essensszene vor dem nächsten Spiel, wo sich Rosanov und Hollander, das erste Mal tatsächlich in der Liga gegenüberstehen. Und da kriegt man so ein bisschen Background-Story, so über Shanes Eltern, dass er ein Einzelkind ist und Yuna einfach eine riesen Eishockey-Fanin ist. Also die fragt echt so, ja, hier spielt der, weil beim letzten Mal, da hat er irgendwie links, hat er ein bisschen gelahmt, geht es ihm überhaupt gut? Also sie ist schon wirklich sehr obsessiv, wenn es um Hockey geht. Mhm. Aber Shane beschreibt auch, dass sie ihnen halt echt super dankbar sind, weil die einfach viel Zeit und auch Geld natürlich für sie geopfert haben, für ihn. Genau, und Shane ist natürlich nervös irgendwie vom Spiel, aber er würde halt never ever seine Eltern wissen lassen, dass es eigentlich wegen Ilya ist.
Nee, natürlich nicht.
Na, es geht natürlich in den Medien so ein bisschen drum, so, ja, Rosanov versus Hollander. Und der Vater sagt so, ja, hier, das ist halt alles Marketing und so. Und aber trotzdem denkt Shane so für dich so, you had to go and make it weird, didn't you, Hollander? Also so, scheiße, ich hab mit dem rumgemacht und jetzt ist es alles noch seltsamer, als die Medien das überhaupt machen. Und so, da gibt es auch dieses zweigeteilte Gespräch sozusagen. David beschwichtigt ihn halt so ein bisschen und Yuna fängt an so, ach, du brauchst im Wohnzimmer aber auch mal echt eine neue Lampe und du könntest dir die alte nehmen, die bei uns ist. Und David ist so wie, Yuna, also ne, der Mann ist Millionär, er braucht einfach unsere alten Sachen nicht. Und Shane, ja, beschwichtigt auch seine Mutter dann so ein bisschen so, ja, ach, das nächste Mal, wenn ihr da seid, dann können wir ja gerne irgendwie nach eine gucken und genau, dann geht's noch mal irgendwie.
Vor allem bei der Wohnung braucht der nicht noch eine weitere Lampe.
Das wollte ich auch sagen.
Aber, ja.
Die ganze Wohnung ist voll mit unterschiedlichen Lampen. Ich meine, da würde jetzt eine alte Lampe von Yuna und David Hollander wahrscheinlich auch nicht mehr auffallen, aber Lampen sind ein Thing.
Ich bin mir sehr sicher, dass das Buch-Apartment tausendmal schöner, vielleicht steriler, aber schöner als dieses Serien-Apartment ist. Genau.
Ja, und dann gibt es noch in dem das Gespräch, bevor es wieder um Rosanov geht, da geht es dann auch noch mal kurz um eine Nebenfigur, die im Laufe der Serie noch eine größere Rolle spielen wird. An der Stelle in diesem Restaurantgespräch hören wir das erste Mal den Namen Hayden Pike, also ein anderer Rookie, ein Left Wing, also auf der linken Seite, der in der Quebec League gespielt hat und bei Yuna Shane nämlich fragt, hast du schon Freunde gefunden? Und das ist auch so, das ist halt Buchwissen, ne? Diese Szene gibt es so nicht in der Serie, aber ich finde, das fasst irgendwie diesen Spagat, in dem Yuna sich bewegt, irgendwie ganz gut zusammen, weil sie natürlich seine Momager ist, aber am Ende des Tages ist sie halt auch seine Mom. Und das sind diese Kleinigkeiten, die in der Serie super gut transportiert werden in der Art und Weise, wie Yuna mit Shane umgeht. Dafür brauchst du diesen Dialog gar nicht, um trotzdem zu merken, hey, das ist eine harte Geschäftsfrau, aber halt auch die Mutter von Shane Hollander.
Und wie die Mutter von Shane Hollander dieses Gespräch gleich noch weiter voranbringt, das hören wir in der nächsten Minute. Lisa bleibt noch eine Minute bei uns, deshalb können wir sagen, see you next episode.
Bis gleich.
Tschüss.
Bis dann.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Hollander, will you come to my cottage this summer?